unabhängig davon, wie viel Zeitreisenfilme es gibt, Zurück in die Zukunft oder irgendwelche Geschichten aus dem Marvel Universe. Heute wollen wir das auch ansprechen, und zwar ganz ohne irgendwelche Paralleluniversen dadurch aufzureisen. Und zwar hören, Christian, was würdest du deinem jungen Ich gerne beibringen und auch meine Geschichte möchte kundtun, wenn es darum geht, welche Fehler hätte man vermeiden sollen, welche Einstellungen sollte man vielleicht ändern oder das grundsätzliche Mindset, bevor du überhaupt an der Börse aktiv wirst. Und genau da bin ich mal gespannt, was du uns, den Zuschauer und mir, dazu kundtun wirst. Vorab, wer häufiger solche Videos sehen will, zu Inhalt mit interessanten Gästen, Abo dalassen und natürlich auch liken, dass das Video schön verteilt wird. Ich vergesse es irgendwie jedes Mal. Zum Glück tun es trotzdem viele für euch hier draußen. Vielen Dank. Nichtsdestotrotz, die Hälfte von euch ist gar kein Abonnent. Also tut was dagegen. Und jetzt bist du dran, Christian. Deine schlimmsten, ja, Sünden möchte ich nicht nennen, aber deine Fehler, wo du sagst, ja, im Nachhinein hätten wir die vielleicht nicht begehen müssen, aber ohne die wärst du vielleicht nicht da, wo du jetzt bist.
Also du meinst jetzt nicht die Outfit-Fehler oder so, ja, sondern du meinst tatsächlich schon die Börsenfehler, ja.
Also wir werden ja einige Fotos hier mal zwischendrin, zumindest ein, zwei, drei Fotos veröffentlichen. Am Thumbnail sollte auch hier drin sein. Wir versuchen da die schönen Fotos zu finden von uns.
Ja, okay. Ansonsten frage ich mich, was die 90er Jahre angeht, was habe ich eigentlich damals an der Börse überhaupt richtig gemacht? Also das habe ich gar nicht so wirklich im Kopf. Man erinnert sich dann am Ende an das, was schiefgelaufen ist. Und das war relativ viel, weil ich wollte natürlich, weil mich das eben interessierte, nachdem ich das einmal motiviert durch meinen Großvater gepackt hatte, Erfahrungen machen. Und ich habe eine Zeit lang ja auch geglaubt, okay, also wenn das in diesem Film Wall Street, Gordon Gekko, Michael Douglas so einfach aussieht, hey komm, ein bisschen ja im Kopf gefallen, das kannst du doch auch. Aber naja, das habe ich schon bei meiner ersten Aktie damals gemerkt, dass es dann doch nicht so einfach ist. Ja, die habe ich dann ein paar Monate gehalten, ein Werbemittelversender, ach Vorzüge, ist auch irgendwann später pleite gegangen, aber ich habe sie dann verkauft irgendwie nach 5-6 Monaten 20% Minus, war ich schon so ein bisschen gefrustet. Und kurze Zeit später ist die Aktie dann gleich um 20% gestiegen. Ich wäre also wieder auf dem Einstand gewesen. Ja, habe ich also die erste Lektion schon gleich gelernt. Timing is a bitch und ich bin doch nicht Gordon Gekko. Ja, es gab dann auch ein paar gute Sachen. Beispielsweise habe ich in den 90er Jahren gerne mal geh- und verkauft in der damals coolsten Aktie Deutschlands. Ja, das war die SAP, heute der wertvollste Konzern im DAX. Damals so bei diesen ganzen langweiligen Industriewerten der Technologiewert. Und die SAP, die hatte damals schon kräftig Volatilität. Technologiewerte waren ja damals was wirklich Besonderes, gerade in Deutschland noch mehr als heutzutage. Tage. Und irgendwann wurde es dann halt auch langweilig, immer nur mit den Aktien. Und dann habe ich natürlich auch strukturierte Produkte, Optionsscheine insbesondere mal ausgetestet. Tja, und die Tests waren zumindest in meiner Erinnerung nicht sonderlich erfolgreich.
Also ich kann mich an meine erste Aktie erinnern, das waren die Daimler-Aktie, ganz langweilig, ganz stupide. Ich war damals in der Ausbildung bei der Bank und dort durfte man als Azubi so ein Azubi-Depot führen, also gleich danach, sobald ich 18 wurde, habe ich mein eigenes Depot aufgemacht. Und da ging es auch so in die Richtung, Mensch, es ist doch eigentlich ganz einfach, weil man einfach in einer Marktphase drin war, wo es sehr, sehr gut gelaufen ist. Und ich weiß auch, mein erstes verbrieftes Derivat, jetzt strukturiertes Produkt, war ein Optionsschein. Und ich habe halt den klassischen Fehler gemacht. Der ist ja total billig. Vollpfosten, weil ich mir einfach einen Schein genommen habe, der rein von der Rechnung nie eigentlich irgendwas wert werden konnte, weil er einfach so weit aus dem Geld war. Also einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie so hoch steigt, dass der Optionsschein wieder was wert wird, war so minimal, dass ich mich dann halt gewundert habe, dass das Ding sich einfach nicht bewegt hat. Die Aktie hat sich doch jetzt um 5% bewegt in einer Woche. Der Schein war immer noch fast nichts wert. Also eins der wichtigsten Dinge vorab, sich lieber einen Tag länger informieren, was man kauft. Gerade wenn es nicht eine Aktie an sich ist. Man kann über strukturierte Produkte sagen, was man will. Ich finde, zum Teil kann man die sehr gut einsetzen, wenn man einfach versteht, wie die Funktionalität des Produktes ist. Wenn man einfach sagt, ich habe jetzt nicht genug Kapital, um die ganze Aktie für 3.000 Euro zu kaufen, ich habe aber 1.500 Euro und ich kaufe halt Hebel 2, auch wenn es vielleicht für viele langweilig klingt, dann kann man sowas schön abbilden. Und ein weiterer Fehler, den ich halt immer wieder gemacht habe, ist einfach Größenwahn und Selbstüberschätzung. Ich meine, da kannst du vielleicht auch so ein bisschen ein Lied davon singen, dass man halt einfach gefühlt hat, was einmal gut gelaufen ist, muss ja immer gut gehen.
Ja, genau. Aber ein wesentliches Thema ist halt wirklich, kaufe nur das, was du verstehst. Und da erinnere ich mich halt wirklich an eine Geschichte, wie ich mal dann, nachdem ich 18 geworden war, dann auch selber Termingeschäftsfähigkeit, Optionsscheine kaufen durfte. Und ich war der Meinung, der DAX, der müsste jetzt mal steigen. Das heißt, ich brauche also einen Optionsschein auf steigende Kurse, sprich einen Kaufoptionsschein. Dann habe ich in der Zeitung, da hatten damals die Welt nachgeschaut, da standen nämlich tatsächlich dann diese Optionsscheine drin und da stand DAX KOS, dachte ich, Mensch, war cool, Kaufoptionsschein und den habe ich dann irgendwas, weiß ich nicht, Basis 1600, irgendwas, naja, da war damals der DAX, habe den gekauft und tatsächlich der DAX stieg. Er stieg und stieg und ich so, yes, haha, hast du das richtige Händchen gehabt. Es war jetzt nicht so einfach, damals an die Kurse zu kommen von diesen Optionsscheinen. Da musste man nämlich auch dann in der Zeitung gucken oder im Videotext. Was mich allerdings wunderte, je weiter der DAX stieg, umso mehr fiel mein Optionsschein. Irgendwie totaler Mist. Und dann habe ich tatsächlich angerufen bei der Hotline, weil ich konnte es mir nicht erklären, bei der Hotline dieser Bank. Steigt doch der DAX und ich habe einen Kaufoptionsschein und dann haben die gesagt, nee, das ist kein Kaufoptionsschein, das ist ein Korridoroptionsschein. Und Korridoroptionsschein hieß, es gibt für jeden Tag, den der DAX in einer bestimmten Range notierte, eine Gutschrift von 10 Pfennig auf den inneren Wert des Scheins. Nur dadurch, dass er halt so stark gestiegen war, war halt dieser Korridor schon lange weiter unten und der Zeitwert ging dann gegen Null. Ja, ne, da habe ich also dann auch gelernt, schön in die Details reinzugucken. Deswegen gucke ich heute lieber einmal mehr als einmal weniger in Prospekte und Funktionsweisen von Produkten. Ja, aber das sind so Einzelthemen, sich wirklich mit dem zu beschäftigen, was man da macht, auch mit der rechtlichen Struktur. Das ist ganz wichtig, auch für diejenigen, die da irgend so ein Crowd-Investing oder so machen, wo dann versprochen wird, hier erwirbst du Anteile an der Immobilie oder Anteile an dem und dem Geschäft und Start-up und sehr
Ein
häufig.
Genussrecht vielleicht auch, was ganz
Ja,
gerne war.
Genussrecht ist ja auch geil, ja, weil da ist in der Regel gar nicht so viel zu genießen. Die rechtliche Struktur ist dann eben häufig nicht, du erwirbst Anteile, du wirst nicht Miteigentümer, sondern du bist dann über irgendwelche Zweckgesellschaften Nachranggläubiger. Das heißt, wenn das Ding pleite geht, bist du derjenige, der ganz hinten steht in der Schlange und der im besten Fall vielleicht noch ein Brötchen auf der Gläubigerversammlung kriegt, aber höchstwahrscheinlich kein Geld mehr. Und da muss man genau reingucken.
Du hast gerade Informationsmedien angesprochen, Tageszeitung, um Optionsscheinkurse zu verlesen oder BTX, Wahnsinn heutzutage. Ich muss aber sagen, ich habe damals eine spezielle Karte in meinem PC gehabt und da einen Fernsehkabel angeschlossen. Und diese Karte hat dann die BTX-Kurse extrahiert und mir in einen Chart gemalt, weil sonst kam man sowas kaum ran. Also solche Umwege musste man damals gehen. Und ich denke mal, was man zu heute sagen kann, heute gibt es massig an Informationen, sehr einfach, häufig auch wirklich, das sieht man hier, halbwegs gut aufbereitet auf YouTube, am Internet. Also sowas gab es in dieser Form ja damals überhaupt noch nicht. Ich glaube, es war unglaublich schwierig, damals einfach an Informationen ranzukommen. Und damals war man als Aktionär noch viel einsamer als jetzt. Ja, die Aktienquote in Deutschland ist immer noch nicht berauschend, aber damals war es noch schwieriger. Und ich glaube, zu heute würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben, unterhaltet euch auch mit Freunden, Bekannten, mit Familie über Geld. Ja, über Geld spricht ein Deutscher ungern, aber das hilft ungemein, um selber mal so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Man hat nicht immer recht und man kann einfach aus Fehlern anderer lernen. Hast du damals einen bekannten Freundeskreis, mehrere Leute gehabt, wo du dich um das Thema unterhalten konntest schon?
Naja, ich hatte meinen Opa, aber mein Opa hat dann begeistert mit mir über Aktien gesprochen, aber so mit Optionsscheinen und überhaupt auch schon so mit ausländischen Aktien, das war alles nichts für ihn. Also, ne, der hat gesagt, hier bleib im Lande und nähre dich redlich. Ich glaube, er hatte als exotischste Aktie Saint-Gobain, also so ein paar Franzosen hat er dabei gehabt, vielleicht auch einen Spanier oder einen Briten, aber das war es dann. Ansonsten das klassische Homebuyers-Depot war ja auch damals recht schwierig, bisweilen Auslandswerte zu ordern. Schon gar, wenn man an ausländische Börsen gegangen ist. Da haben es halt heute viele deutlich einfacher, auch was Neobroker da einfach an einen Fortschritt gebracht haben. Ja, wir hatten früher Mindestprovisionen von 50 Mark je Order bei der Sparkasse und 1%. Ja, heute sagt man, Mensch, also jetzt kann ich nicht mehr für 1 Euro ordern, sondern muss vielleicht bald 2 Euro zahlen. Was ist das? Und man kann Aktien in Bruchteilen an. Das ist einfach ein anderes Thema. Aber man kann natürlich diese Fehler, die du eben angesprochen hast, insbesondere Selbstüberschätzung und auch dieses blinde Extrapolieren von Trends, ja, das, was in der Vergangenheit schon funktionierte, das wird jetzt ja auch wieder mal funktionieren und ich habe gerade hier verdoppelt und dann kann ich das jetzt da auch machen. Das ist natürlich gerade, wenn diese Schwellen, irgendetwas zu machen, geringer geworden sind, wenn man nicht so diese Markteintrittsbarrieren als Anleger hat, ist es natürlich schon noch ein bisschen heißer. Da muss man sich also selber wesentlich mehr disziplinieren. Es gibt heute viel mehr Möglichkeiten auch zur Information. Das heißt aber auch, man kann viel einfacher den Fokus verlieren. Und das ist eigentlich das, was für junge Menschen am kritischsten ist, nämlich, dass sie sich verzetteln. Nicht nur bei der Geldanlage ein Thema, auch bei der gesamten Lebensplanung, aber gerade bei der Geldanlage kulminiert das dann häufig.
Weil ein nächster Punkt, was mir so auffällt, was es damals als Fehler gibt, aber auch heute, dass man zu sehr ja in Religion und Glauben verfällt, wenn es um Aktienanlagen geht. Nur der eine CEO weiß, wie es funktioniert. Mit dieser Aktie bin ich immer goldrichtig gelegen. Dieser Fachexperte, dieser Blogger, dieser Newsletter-Schreiber hat immer recht. Also grundsätzlich das Thema auch zu hinterfragen und nicht einfach stoisch und blind hinterherzulaufen. Ich muss zugeben, ich habe mir damals sehr gerne Dreisat-Börse angeschaut. Ja, quasi da, für die es nicht kennen, da saßen halt mehrere Fachleute, hatten immer von Woche zu Woche ein Portfolio und haben erzählt, was sie gemacht haben und getan, hin und her. Und ich habe, bevor dort der Herr Förtsch, den vielleicht einige kennen, der damals oder später ein Aktionär quasi verbrochen herausgegeben hat und dann irgendwann auch da, naja, nicht ganz so gut weggekommen ist, bevor der die Aktie Morphosys bekannt gegeben hat, rausgegeben hat, habe ich mir selber rausgesucht, damals für 7-8 Euro ein Biotechnologieunternehmen, weil neben Internet und Computerthemen war auch Biotechnologie natürlich so ein geheimlicher High-Tap, der da auch unterwegs war. Ich habe das Ding bei 7 gekauft und Herr Förtsch sagte dann irgendwann, Morphosys 1000 Euro, vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, 1000 Mark war das, Euro? 2 Euro, das war schon mitten in der neuen Marktzeit, kurz bevor es runtergegangen ist. Und dann hat die Aktie halt mal wirklich einen Sprung auf Höchststände gemacht, jenseits von Gut und Böse. Jetzt die Tage habe ich gesehen, dass Novartis ein Übernahmeangebot für die Morphosys gestellt hat. Das war für mich so ein Ding.
Aber das war nicht zu 1000, ja.
Ja, nein, das nicht. Und die Aktie ging auch nicht bis auf 1000, aber die ging ordentlich hoch. Und auch da zwei Sachen, nur weil er einmal irgendwas richtig gesagt hat, nicht immer hinterherrennen. Und zum Zweiten, irgendwann im vorherigen Video haben wir auch darüber gesprochen, egal wie toll das aussieht, auch mal eine Exit-Strategie mitnehmen. Auch wenn die Aktie ja dann irgend 6, 7, 8% gemacht hat, das heißt nicht, dass die nächsten 6, 7, 8% in den nächsten 2 Wochen wiederkommen. Also das war ein ganz klarer Fehler von mir, dass ich für mich nicht irgendwie festgehalten habe, mit das, in dem Szenario, wenn das erreicht wird. Wenn natürlich das Szenario sich ändert, weil irgendeine neue tolle Forschung, neues Produkt rauskommt, dann muss das Szenario überdacht werden. Aber halbwegs auch schon so eine Ausstiegsstrategie im Hinterkopf haben, oder zumindest einen Teil rausnehmen, das habe ich damals nie berücksichtigt. Und das ist was ich gelernt habe, dass ich auch sage, bei welcher Grenze ziehe ich vielleicht mal einen gewissen Teil des Kapitals wieder raus, wenn die Gesamtstory sich nicht auch weiter nach oben geschoben hat. Und auch die Frage zu stellen, bei dem aktuellen Preis, will ich die Aktie da noch kaufen? Wenn ich sagen muss, nein, dann stelle ich mir jetzt die Frage, früher leider nicht, ja, warum habe ich sie dann noch? Also das ist so für mich wieder so ein Thema gewesen. Das ist Jüngertum und auch eine Art Money-Management, Risikomanagement aus, aber auch Einstieg in beide Richtungen.
Ja, wobei diese Frage, würde ich die Aktie jetzt noch kaufen, warum habe ich sie dann noch, die muss man ein bisschen differenzierter sehen. Da geht es ja auch darum, wie hoch ist so eine Aktie gewichtet. Ja, wenn du die Aktie verkaufst, weil du sagst, naja, sie ist jetzt ein bisschen zu weit gelaufen, gerade wenn es ein richtig gut gelaufener Wert ist, dann musst du erstmal Steuern zahlen auf deinen Gewinn. Hast du also bei einer Position, die sich wirklich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, hast substanziell was von deinem Vermögen weg, weil du zahlst ein Viertel, also 26,375% plus Kirche als Steuern. Und dann ist ja die Frage, wenn du grundsätzlich positiv dafür bist, findest du rechtzeitig den Einstieg wieder? Ja, ich habe das häufig dann, dass Leute sagen, na, ich verkaufe jetzt auch gerne beim MSCI World oder beim Nasdaq, ich verkaufe jetzt und kaufe dann 20% billiger nach. Und dann hast du natürlich verschiedene Probleme. Problem eins ist, was machst du, wenn es zwar fällt, aber es fällt nicht um 20%, sondern schon bei -15% Schluss. Kommst du dann wieder rein? Ja, wahrscheinlich, wenn die Aktie wieder auf deinem ehemaligen Ausstiegskurs ist. Dann hast du aber nicht nur Geld gewechselt, sondern du hast erstmal Christian Lindner reich gemacht. Dann das Ding, vielleicht hast du recht, es stürzt tatsächlich ab und es geht nicht nur bis -20, sondern es fällt danach weiter. Dann bist du irgendwann bei -25, -30, dann denkst du dir, wow, bin ich geil, gut, dass ich da rausgegangen bin. Ja, du findest aber den Einstieg höchstwahrscheinlich nicht. nicht mehr. Ja, das ist sicherlich auch einigen so gegangen in der letzten Korrektur bei Nvidia, wo wir ja auch kräftige Drawdowns gesehen haben. Ja, oder es kann ja passieren, dass es wirklich von einem Allzeithoch einfach weiterläuft. Ja, und dann läuft man auch hinterher. Da muss man wirklich schauen. Und ich habe aber jetzt generell bei mir keine Gewichtungen, die mich nicht schlafen lassen. Und insofern sage ich mir zum Beispiel bei einer Louis Vuitton, auch wenn ich sie zu bestimmten Preisen nicht kaufen würde, ich hatte das ja damals auf Instagram auch gesagt, also bei 600, ja, nachdem wir im Herbst so bei 650 waren, bei 600, wenn da nicht fundamental ganz schlimm was angebrannt ist, kann ich mir da sehr gut vorstellen, nochmal zuzukaufen. Aber da ist es halt nicht hingegangen. Gleichzeitig muss ich heute sagen, bei 750, ja, ich muss zu dem Preis jetzt nicht aufstocken, weil ich habe es ja, wenn es dann weiterläuft, bin ich ja auch glücklich, in Position ist ja schon wieder größer geworden. Aber dass ich da so breit diversifiziert bin, ist natürlich auch eine Folge dessen, was ich durchlebt habe damals im neuen Markt. Ich hatte zwar keinen Guru, aber ich hatte ein Unternehmen, was mich wirklich fasziniert hat, nämlich Singulus Technologies. Die machten Maschinen damals zur Produktion von CDs. CDs, naja, das war damals cool, ne? Diese Silberscheiben, aber das eigentlich Coole war die DVD, die damals gerade so etabliert wurde. Das gab es dann schon in Asien, wurde da auf Messen schon gezeigt. Ein ganzer Film auf so einer Silberscheibe, ohne diese Kassetten und so. Das ist großartig. Und ich dachte, ja, das ist die Technologie der Zukunft. Und habe dann alles, was ich damals hatte, in diese Aktie investiert. Und dann sogar noch ein bisschen mehr, sprich auf Kredit. Und das war eine ganz böse Geschichte, als die Kurse dann mal bedingt hier durch diese Long-Term-Capital-Management-Krise, Russland, Asien, diese Gemengelage Ende der 90er Jahre kräftig runterging, da bin ich wirklich ein paar Prozent an der Zwangsliquidation vorbeigeschlittert. Und da habe ich die beiden für mich wichtigsten Lehren draus gezogen, nämlich erstens nicht alles auf eine Karte setzen, sondern wirklich breit streuen. Damals habe ich dann auch nicht in der Folge so breit gestreut wie heute, aber trotzdem, das war die erste Erkenntnis. Und zweitens, nicht auf Kredit kaufen. Ich weiß, es gibt ein paar Szenarien, in denen das durchaus smart sein kann, auf Kredit auch Aktien zu kaufen. Aber alle, die darüber nachdenken, sollten immer bedenken, da ist auch noch eine Bank, die denkt ganz anders über solche Themen als ihr. Und man selbst muss mit diesem Risiko auch klarkommen. Die allermeisten Menschen sind sehr, sehr gut bedient, wenn sie eben genau das nicht machen, Aktien auf Kredit kaufen, schlichtweg lassen.
Und man muss auch bedenken, also ich habe auch 10.000 Euro Kredit mal aufgenommen, da kann ich mich auch noch gut erinnern, gerade in den neuen Marktzeiten, wo ich gedacht habe, alles, was man anfängt, fest wird zu Gold, jetzt geht's richtig durch die Decke. Ja, am Schluss war das Depot zerbombt und der Kredit war halt immer noch da, man muss bedenken. Und damals gab's halt noch wirklich Kreditzinsen. Nicht so, ja, wer jetzt sich beschwert, die Zinsen sind so hoch. Nein, die sind nicht hoch. Die waren damals wesentlich höher. Also auch das musste man damit einrechnen. Und dementsprechend ist für mich auch so eine komplett kreditfinanzierte Portfoliozuschuss sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und ich versuche das eigentlich auch, oder was ich versuche, ist, hab's seitdem auch nie wieder getan. Wenn, dann baue ich mal so ein Knockout-Produkt ein, wo im Produkt ein Kredit drin ist. Okay, das ist ein gewisses Risiko begrenzt für mich und auch nur ein kleiner Teil. Aber einen größeren Kredit, der dann einfach da bleibt und nicht getilgt werden kann, weil keine Sicherheitslinie drin ist oder keine Reißleine drin ist, davon lasse ich auch die Finger. Also ich sehe schon, wir haben einige Fehler gemacht, ja, die wir beide schon mal mit uns mittragen durften, von dem man aber auch gelernt hat. Ich finde jetzt nicht schlecht zu sagen, ich habe Fehler gemacht. Ich finde es häufig auch wichtig, die Fehler zu tun, am Anfang zu tun vielleicht auch, damit man daraus lernt und am Anfang mit ein paar tausend Euro Mark die Fehler gemacht hat und nicht dann, wenn das Portfolio halt 10 oder 100.000 Euro schwer ist, weil die Fehler am Anfang sind häufig ähnliche, nur wie viel sie kosten, ist der Unterschied. Und deswegen ist auch so ein Punkt, wann fängt man überhaupt an? Also ich habe, glaube ich, angefangen, als ich, glaube 5.000 Mark hatte. Das war relativ wenig. Ich habe trotzdem eigentlich damals relativ früh angefangen. Ich glaube, heute ist häufig ein Fehler auch, dass viele Anleger sagen, ja, ja, wenn ich genug Geld habe, dann fange ich damit an. Aber Zeit ist fast genauso wichtig wie Geld. Weißt du noch, mit welchem Portfolio, mit welchem Gegenwert du angefangen hast?
Ja, ich glaube, das war auch ungefähr in der Region. Ich glaube, mein erster Aktienkauf waren 5.000 Mark.
Ja. Eine Aktie, 5.000 Mark, rein damit.
Naja, natürlich, natürlich.
Genau, so was bei meiner Daimler damals
dazu
auch.
War
genau.
Noch, dazu waren noch ein bisschen was in Anleihen. Also ich hatte da das Glück, dass da ein bisschen, dass ich ein bisschen Startkapital hatte und solange ich eben nicht volljährig war, war das dann auch ganz gut da aufgehoben und als Volljähriger bin ich dann ein bisschen risikobereiter geworden, natürlich auch motiviert dann durch berufliche Erfolge, ja, weil ich dann mit 21 die Chance hatte, das Going Public Magazin mitzugründen. Kurz bevor ich 22 geworden bin, im Frühjahr 98, saß ich dann das erste Mal bei Raimund Brichter in der NTV Telebörse abends und habe eine Aktie vorgestellt. Es war damals ein Pflegeheimbetreiber, Refugium Technologies. Und am nächsten Tag ist diese Aktie dann um 30% gestiegen. Und im Handelsblatt konnte man lesen, nach einer Empfehlung in der NTV Telebörse stieg Refugium um 30%. Und ich habe gesehen, hey, also ich bin tatsächlich hier derjenige, ich kann sogar einen Markt machen. Also nicht, dass ich das ausgenutzt hätte, ich hatte die Aktie nicht. Also ich habe nie Frontrunning oder sowas betrieben. Aber trotzdem, dann wurde ich, bin ich die Seiten gewechselt, bin zum Börsenmakler gegangen, zum Bruno Kling. Der hat mich relativ schnell zum Prokurist einer börsennotierten Maklerfirma gemacht, ja, mit 22. Da kann man einfach schon die Bodenhaftung verlieren. Deswegen auch dann diese Singulus-Geschichte, aber ich dachte, hey, ich bin ja ganz nah dran und wir waren Disney Sponsor und ich dachte, hey, das muss ja irgendwie richtig gut sein, aber naja, da muss man sich dann schon sehr, sehr disziplinieren. Nach dieser Singulus-Geschichte hatte ich dann am Markt nicht mehr viel gemacht, was aber ein reiner Glücksfall für mich war, denn ich hatte mich beteiligt an einer Internetagentur in Österreich und da war mein ganzes verbliebenes Geld dann drin und ja, ich habe es tatsächlich noch geschafft, bevor das Fenster sich schloss, die mit an die Börse zu bringen, so dass ich also ein bisschen was von meinen Anteilen verkaufen konnte. Das war dann ein ganz schöner Deal, aber danach war ich auch so erschöpft von diesem ganzen neuen Markt, dass ich dann nicht im Jahr 2000, als viele sagten, hey, cool, der neue Markt ist 30% runter, endlich kann man diese tollen Wachstumswerte mal günstiger einkaufen, da habe ich jetzt nicht das Geld reingeschossen, sondern ich war einfach müde und habe mal ein Jahr lang gar nichts gemacht und das war natürlich die Gnade, weil danach ist der Markt ja im Grunde komplett pulverisiert worden und ich glaube von den, wie viel waren es damals, 300 Werten, da haben ja nicht mal 100 überlebt.
Aber was verrückt in der Zeit ja war, wenn ich schon höre, eine Altenheim-Aktie, hieß Refugium Technology.
Refugium Holding.
Okay, da habe ich Technology gerade falsch verstanden oder das war einfach nur Zufall, weil wir die ganze Zeit von Technik sprechen, weil das wäre ja wirklich total abstrus gewesen. Aber das zeigt ja schon, auch wenn ich jetzt deine Kapitalzuflüsse sehe, ja, Aktie und Börse ist wichtig, ja, sonst ich muss auch mein Arbeitgeber, aber ganz klar auch an die eigene Bildung, an die eigene Karriere denken, weil damit macht man gerade in jungen Jahren wahrscheinlich mehr Geld als mit kleinen Einsätzen an der Börse, dass man das auch nicht komplett aus dem Auge verliert. Wir wollen jetzt ja nicht so arg abstreifen in die Richtung Mindset und überhaupt, aber ist definitiv auch ein Punkt, wo jeder drüber nachdenken sollte, auch da
ist nicht Zeit auch ein Punkt. Ist nicht auch ein Punkt. Es ist der entscheidende ist
der wichtigste Punkt.
Also ich kann das ja ganz offen sagen, ich bin nicht reich geworden mit der Börse oder an der Börse, sondern durch unternehmerische Leistung und unternehmerisches Glück, wohlgemerkt. Und ich war dann sehr froh, als ich die Früchte davon dann anderen Unternehmern geben konnte, nämlich mich beteiligen konnte an anderen Unternehmern über Aktien. Ja, aber ansonsten Vermögensaufbau bei mir hat im Wesentlichen dadurch stattgefunden, dass ich mich fokussiert habe auf das, wovon ich der Meinung war, dass ich das am allerbesten kann. Das waren eben unternehmerische Themen, so an der Schnittstelle Medien und Finanzen. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, glaube ich, für alle jungen Menschen. Wer nicht gerade mit einem hohen sechsstelligen oder siebenstelligen Startkapital loslegt, der hat den höchsten Hebel auf seine persönliche Vermögensentwicklung in der optimalen Verwertung des sogenannten Humankapitals. Also volle Kanne Gas geben darauf, dass man sich weiterbildet, dass man im Job vorankommt, dass man seine Perspektiven, Gehalt, Lohn zu bekommen, deutlich verbessert, Gehaltserhöhung hat und dann eben von dem, was man da kriegt, immer etwas zurücklegen. Investieren ist toll, aber es fängt mit Sparen an, es fängt mit Konsumverzicht an. Und wenn es dann mal ein bisschen mehr Gehalt wird, nicht die ganze Gehaltserhöhung als Lebensstandard verballern, sondern auch davon eher mal den größeren Teil weginvestieren, bisschen Spaß, hey, das gehört dazu, also nicht hier, jeder muss wissen, was er will, aber ich bin eigentlich froh, dass ich auch in meiner Jugend jetzt nicht frugalistisch gelebt habe, wäre jetzt so mancher Ausgabe für ein Auto nicht nötig gewesen oder für eine Party, aber am Ende denkt man ja schon da ganz, ganz gerne dran zurück. Also nicht alles nur auf Rente mit 40 oder Rente mit 45 fokussieren, denn ja, leider weiß man gar nicht, ob man das erlebt.
Ich glaube, ja, leider der Fall. Vor allem in unserem Alter muss man quasi sagen, da kann es ja, also ich will jetzt nicht so traurig werden. Wichtig ist aber wirklich.
Nein, aber das ist etwas, was man sich klar machen muss und wo es wichtig ist, die Balance zu finden einerseits und andererseits sich immer klar zu machen, wo habe ich den höchsten Hebel? Ja, und wenn ich 20, 25, 30 bin, dann kann ich sehr, sehr viel erreichen dadurch, dass ich mich weiterqualifiziere. Ich habe allerhöchsten Respekt vor denjenigen, die da ihre Kräfte fokussieren, die einfach sagen, so, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, habe angefangen zu arbeiten, ich gebe jetzt nochmal Vollgas, mache ein selbstbezahltes, nebenberufliches Studium, beispielsweise an der Formhochschule, da kenne ich halt die Studierenden und weiß, wie die da Gas geben, weiß auch, wie die sich dann im Beruf verbessern können, wie die Einnahmesituation sich verbessert, wie hoch die Rendite auf dieses Investment in sich selbst ist, was eben nicht nur ein Geldinvestment ist, was ein Zeitinvestment ist. Und diese Fokussierung von Ressourcen, die führt dann dazu, dass man hinterher, wenn man einmal diese Disziplin auch des Investierens verinnerlicht hat, dass man dann mehr zurücklegen kann, dann geht mehr in den Sparplan. Ja, und dann denkt man vielleicht irgendwann, okay, es muss jetzt nicht nur der FTSE All World sein, jetzt kann es auch mal eine Einzelaktie mehr sein. Jetzt baue ich vielleicht hier mal ein Portfolio auf zu Werten, wo ich wirklich High Conviction habe, oder ich mache ein Dividendenportfolio oder ich kaufe mir einfach mal eine Aktie von einem Unternehmen, was bei mir in der Gegend ist, und das verfolge ich mal, um einfach mal so ein bisschen näheren Kontakt so zur Wirtschaft zu haben. Das darf dann sogar, wenn man aus dem Ruhrpott kommt, eine ThyssenKrupp sein, die gibt's billig, ja, die gibt's für 5,82 €.
Keine Empfehlung.
Nein, das, ja, absolut nicht. Also ich meine, ich habe ja gerade die Hauptversammlung von ThyssenKrupp hinter mir für die DSW, ja, und ich bin ja da auch zitiert worden. Ich habe ja gesagt, das ist wie absurdes Theater, warten auf Godot, ja, seit Jahren hören wir, es wird besser, aber wir wissen gar nicht, ob die Zukunft nicht schon längst da war, ja. Aber selbst sowas, ja, wenn du da irgendwie für 50 € ein paar Aktien gekauft hast und du nimmst dir einfach die Zeit, ab und zu verfolgen, was in diesem Unternehmen vor sich geht oder eben nicht vor sich geht. Du gehst mal auf die Hauptversammlung, kriegst eine Menge mit über Wirtschaft, über Gesellschaft auch, über Zusammenhänge. Und das reicht dann auch.
Es zeigt also ganz klar, früh investieren kann auch eine Einzelaktie sein, wenn man in Einzelaktien investiert. Gerade bei den Ersten, da sollte man sich halt verstehen, was die Firma tut, man soll das Geschäftsmodell hinleuchten. Häufig finde ich es ganz gut, dass man vielleicht aus dem Umfeld was sich raussucht, wo er eh im Beruf sich damit auskennt oder was als Hobby irgendwo angeht. Ich war früher sehr stark am Computerschrauben beschäftigt, ich habe ein kleines Gewerbe angemeldet während der Zivi-Zeit und habe auch viele Computer verkauft und gebaut. Deswegen war für mich das ganze Thema IT, Chips, Rambus-Rahmen, warum kommt der nicht, warum ist es so schlecht, warum kaufe ich die Aktien nicht, welche kaufe ich denn, war einfach eh da als Interesse. Und das hilft als ersten, sag ich mal, Einzelaktienkauf vielleicht, dass man sich eine Aktie aussucht aus einem Bereich, wo man aus Hobby oder Beruf eh Interesse hat. Wenn man irgendwann ein Portfolio hat mit 80, 90 Aktien, irgendwann wird es vielleicht auch zu unübersichtlich. Man kann nicht jede Aktie ganz genau screenen. Aber gerade am Anfang finde ich das unglaublich wichtig. Das wäre von mir der letzte Satz, gerade am Einstieg. Lieber ein bisschen mehr Zeit, aber nicht, weil ich nicht genug Geld habe, sondern bis man richtig informiert ist. Und dann muss man ganz klar sagen, Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Auch wenn man vielleicht zum Kauf scheinbar einen schlechten Zeitpunkt erwischt hat, mal ein bisschen weiter nach hinten rutschen versuchen. Und auf lange Sicht sieht es häufig dann viel, viel besser aus. Das sollen für mich die Schlussworte gewesen sein. Christian, aber das komplette Schlusswort für ein Video überlasse ich dir. Vielen Dank wieder für deine Zeit.
Diese eine Aktie, die wir da erwähnt haben, das soll natürlich dann nicht die sein, in die man alles Geld reinsteckt, sondern das ist sozusagen die Kirsche auf der Vermögensaufbautorte. Und die Torte, gerade bei jungen Menschen, wenn die aus einem ETF besteht oder aus zwei, dreien, das ist schon ein sehr, sehr guter Start. Dann lernt man das Investieren. Man kann mit dem ETF auch Fehler machen, aber wenn man einfach da konsequent, diszipliniert reinspart und dann ab und zu sagt, okay, jetzt habe ich hier mal 20 €, 50 € übrig, damit zocke ich halt wirklich mal beim Neobroker und mache dann was. Naja, dann macht man ein paar eigene Erfahrungen. Wenn es schlecht läuft, hat man was gelernt. Wenn es gut läuft, ist ganz wichtig, glaubt nicht, dass ihr das einfach so dann mit 500 oder 5000 oder 50.000 einfach so wiederholen könnt. Behaltet euch immer diese Distanz zu dem, was da passiert. Gerade dann, wenn es gut läuft.
Ciao zusammen.